Stefanie Stahl, Jein. Bindungsängste erkennen und bewältigen. Hilfe für Betroffene und deren Partner. Viele Menschen wünschen sich eine glückliche Beziehung, in der sie sich fallen lassen können, in der zwei Menschen dauerhaft füreinander da sind, ohne dass die Liebe abflacht. Doch manche scheinen nicht gemacht für eine längerfristige Partnerschaft. Die einen sind zu wählerisch, die nächsten verlieben sich stets in die Falschen. Wieder andere kommen über die 3-Monats-Hürde einfach nicht hinaus oder sind zwar faktisch in einer Beziehung, aber dennoch todunglücklich. Gibt es da womöglich etwas, das all diese scheinbar Beziehungsunfähigen verbindet? Tatsächlich steckt hinter vielen dieser Fälle ein und dasselbe Phänomen: Bindungsangst. Um eben diese Bindungsangst geht es in diesen Blinks. Wir erklären, welche Ursachen sich hinter der Störung verbergen und wieso sie so häufig übersehen wird. Natürlich haben wir auch einige Tipps parat, was Menschen mit Bindungsangst und ihre Partner dagegen tun können. Ein Hinweis zu Beginn: Die Inhalte der Blinks spiegeln die Aussagen der Autorin wider. Für ihre Richtigkeit können wir nicht garantieren. Blink Nummer 1: Bindungsangst hat viele Gesichter. Bindungsängstliche Menschen fürchten sich vor zu viel Nähe. Sie können zwar nicht auf Zuneigung verzichten, lehnen es jedoch ab, sich voll und ganz zu einer Beziehung zu bekennen. Daher stecken sie im Jein fest. Sie können weder ganz Ja noch ganz Nein zu einer Beziehung sagen. Für Partner ist das irritierend, denn es führt immer wieder zu widersprüchlichen Aussagen und unerklärlichem Verhalten. Zu Anfang überschütten Bindungsängstliche ihre Partner meist mit Liebe. Dann gehen sie auf Abstand und werfen sich erneut ins Zeug, sobald die Angst vor der Einsamkeit aufkommt. Bindungsphobiker erkennen ihr Problem nur selten und auch ihre Partnerinnen bleiben ratlos. Denn Bindungsangst kann viele Gesichter haben. Sie zeigt sich in den unterschiedlichsten Typen. Das Verhalten des sogenannten Jägers haben wir bereits thematisiert. Er ist derjenige, der sich anfangs ins Zeug legt. Sobald er jedoch seine Beute gesichert hat, verliert er das Interesse. Jäger wandern klassischerweise von Affäre zu Affäre. Sie sind zu Beginn nicht nur charmant, sondern auch hartnäckig. Sowohl die Partner als auch sie selbst verwechseln diese Jagd mit echter Liebe. Nach dem Motto: Wenn er mich so lange umgarnt, muss er es wohl ernst meinen. Ganz anders ist der bindungsängstliche Maurer. Dieser lässt sich zwar auf eine längerfristige Beziehung ein, findet in dieser aber immer wieder neue Mittel und Wege, den Partner auf Abstand zu bringen. Er unterbindet Nähe, indem er zum Beispiel festlegt, wann man ihn sehen darf. Intimen Gesprächen geht er immer wieder aus dem Weg. Für die Prinzessin ist kein Partner gut genug. Über diesen Menschentyp sagt man, dass er zu wählerisch sei. Dabei ist dieses Verhalten häufig eine Form des Selbstschutzes. Wenn niemand gut genug ist, kann man auch getrost allein bleiben. Wenn die Prinzessin sich doch auf eine Beziehung einlässt, dann folgt auf eine anfängliche Phase des heißen Verliebtseins häufig eine Periode der Ernüchterung. Wo sie ihren Partner in der Anfangszeit noch idealisierte, fallen ihr nun nur noch Eigenschaften ein, die sie stören. Sie macht gerne aus einer Mücke einen Elefanten und sabotiert so jedwede Beziehung. 3 unterschiedliche Typen und alle sind sie blockiert von der Angst vor zu viel Nähe. Was das konkret bedeutet, zeigen wir dir im nächsten Blink. Wir stellen dir typische Strategien vor, mit denen bindungsängstliche Menschen immer wieder Distanz herstellen. Blink Nummer 2: Bindungsangst ist tatsächlich eine Angst und geht auf steinzeitliche Überlebensstrategien zurück. Es klingt vielleicht seltsam, aber Bindungsängstliche reagieren bei Beziehungen mit tatsächlicher Angst und auf exakt dieselbe Weise wie unsere jagenden Vorfahren, wenn sie auf ein gefährliches Tier trafen. Deshalb flüchten sie aus Beziehungen, gehen zum Angriff auf ihre Partner über oder stellen sich tot. Eine oft übersehene dritte Variante des Angstverhaltens. Flucht ist das häufigste Abwehrverhalten von Bindungsphobikern. Aus Angst vor zu viel Nähe flüchten sich Bindungsängstliche in die Arbeit, in Hobbys, eine neue Affäre. Und manchmal versteckt sich die Flucht auch weniger offensichtlich hinter merkwürdigem Verhalten. Stahls 35-jährige Klientin Michaela zum Beispiel war 2 Jahre lang unglücklich in ihren Vorgesetzten verliebt. Jedem Blick schmachtete sie hinterher, Jede Begegnung musste stundenlang analysiert werden. Andere Männer interessierten sie nicht, dabei war die Beziehung recht aussichtslos. Der Mann war verheiratet und schien auch nicht mit ihr zu flirten. Michaela teilte mit ihren Freundinnen die gleiche Ansicht. Immer war sie es, die sich unglücklich in den Falschen verliebte. Stefanie Stahl deutete die Sache anders. Michaela stellte die unmögliche Liebe selbst her und schützte sich dadurch vollkommen unbewusst vor einer festen Bindung. Schließlich war sie davon überzeugt, dass sie unbedingt eine Beziehung eingehen wollte. Diese Art der Flucht durch Vermeidung zeigt sich abgeschwächt auch bei Menschen, die nur in Fernbeziehungen funktionieren. Solange die Bindungsphobikerin nur jedes zweite Wochenende mit ihrem Partner verbringen muss, ergibt sich der Abstand von allein. Aus diesem Grund gehen auch so viele Fernbeziehungen in die Brüche, sobald aus ihnen eine Nahbeziehung wird. Neben der Flucht ist der Angriff eine weitere Möglichkeit, um Nähe zu verhindern. Einen Streit vom Zaun brechen, wie es sprichwörtlich heißt, ist da zum Beispiel eine gern genutzte Strategie. Bindungsphobiker verstehen es häufig sehr gut, die Schwächen ihrer Partnerinnen zu nutzen. Eine einfache Frage führt da schnell mal zu einem persönlichen Angriff, in dem der Phobiker etwa das Aussehen seines Partners kritisiert und ihn dadurch herabsetzt. Zu guter Letzt gibt es noch das Totstellen, auch wenn der Name dies suggeriert. Es ist keine offensichtliche Strategie. Gemeint ist hier vor allem, dass der Partner zwar körperlich im Raum, aber dennoch nicht in der Beziehung anwesend ist. Menschen, die sich nicht binden können, verlieren immer wieder das Gefühl für den Partner. Sie sind dann offline. Sie empfinden für eine Weile gar keine Zuneigung. Wo äußerlich Zweisamkeit herrscht, regiert eigentlich die Einsamkeit. Blink Nummer 3. Bindungsängste entstehen häufig in der Kindheit. Nun haben wir uns einige Fälle und Formen von Bindungsangst angesehen. Doch wie entsteht sie eigentlich? Vielleicht meinst du, Bindungsangst sei vor allem eine Folge von schmerzhaften Beziehungserfahrungen. Und es stimmt auch. Menschen, die in Beziehungen immer wieder enttäuscht oder abhängig gemacht wurden, verlieren irgendwann den Glauben an die Menschheit. Sie trauen sich nicht mehr, feste Bindungen einzugehen, aus Angst, wieder enttäuscht und ausgenutzt zu werden. Bei einem deutlich größeren Teil der Bindungsphobiker reichen die Ängste jedoch weiter zurück. Viele von ihnen haben in der frühen Kindheit keine bedingungslose Liebe erfahren. Elterliche Nähe und Zuneigung waren entweder gar nicht vorhanden oder immer an Bedingungen geknüpft. Liebe gab es nicht einfach so, sondern erst nach der 1 in Mathe. Oder wenn man den Vater abends nach der Arbeit nicht störte und auch allgemein artig war. Was macht eine solche bedingte Liebe mit Kindern? Sie beginnen, die Stimmung der Eltern dauernd im Blick zu behalten. Während die Mutter für andere Kinder ein Quell der Sicherheit ist, haben die Kinder, die nur bedingte Liebe erfahren, die Eltern immer im Blick. Sie müssen sie genau beobachten, um zu lesen, was sie von ihnen brauchen, damit sie sich ihnen gegenüber lieb verhalten. Es entsteht Anpassungsdruck und ein Gefühl des Ausgeliefertseins, denn wenn sie sich nicht so verbiegen, damit sie ihren Eltern gefallen, entfällt auch noch das letzte bisschen Zuneigung. Eine solche Erfahrung ist für die meisten Kinder so traumatisch, dass sie sich auf keinen Fall in ihrem weiteren Leben wiederholen soll. Wenn sie sich als Erwachsene dann in einer Beziehung befinden, löst dies unbewusst Erinnerungen an den damals erlebten Anpassungsdruck aus. Als bindungsunfähiger Mensch wirst du alles tun, um unabhängig zu bleiben, obwohl du eigentlich nur geliebt werden willst. Doch geliebt wirst du nur, wenn du den Erwartungen deines Partners oder deiner Partnerin entsprichst. Davon bist du, in der Regel unbewusst, überzeugt. Denn den meisten Bindungsphobikern wird dieser Zusammenhang leider nicht klar. Bewusst empfinden viele Bindungsängstliche in der Beziehung nur diffuse Gefühle. Sie fühlen sich plötzlich bedrückt, genervt, niedergeschlagen oder gereizt und machen deswegen zu, werden wütend oder nehmen Reißaus. Wie genau die Erwartungen in der Beziehung aussehen und ob tatsächlich ein Liebesentzug droht, ist dabei gar nicht so wichtig. Wirkmächtig sind im Hintergrund vor allem die in der Vergangenheit erlernten Muster. Blink Nummer 4. Gegen Bindungsangst hilft zuallererst Selbsterkenntnis. Bindungsangst lässt sich also recht gut erkennen, wenn du weißt, worauf du achten musst. Aber wie wirst du sie los? Wie kannst du deinen Partner oder deine Partnerin unterstützen? Für Menschen, die unter Bindungsangst leiden, ist ihr eigenes Verhalten oft rätselhaft. Sie verstehen nicht, wieso sie sich immer wieder zurückziehen müssen, betrügen, streiten und davonlaufen, wieso sie ihre Beziehung immer wieder auf neue Weise sabotieren, obwohl sie dem Partner doch gleichzeitig nah sein wollen. Der erste und alles entscheidende Schritt aus der Bindungsangst ist daher die Selbsterkenntnis darüber, dass sich hinter der Sehnsucht nach Unabhängigkeit und der Angst vor zu viel Nähe schmerzhafte Kindheitserfahrungen voller Abhängigkeit verbergen. Es braucht allerdings Mut und eine Menge Aufmerksamkeit, bevor du dir diese Erkenntnis eingestehen kannst. Genauso wird es deinem Gegenüber nicht leicht fallen, wenn du ihm in Sachen Bindungsangst helfen willst. Bindungsphobiker müssen erkennen, dass das Problem nicht beim Partner liegt, sondern bei ihnen. Oft hilft allein schon die Erkenntnis. Vielen fällt es wie Schuppen von den Augen, dass ihre diffusen Ängste und seltsamen Verhaltensweisen nicht am Klammern des Partners oder der Partnerin liegen, sondern eine andere Ursache haben. Doch nur bei der Erkenntnis belassen solltest du es nicht. Wenn du eine Bindungsangst bei dir feststellst, dann setze dich aktiv mit ihr auseinander. Mit der Selbsterkenntnis kann nun etwa ein Zwiegespräch mit deinem inneren Kind beginnen. Dabei geht es darum, dass du ihm die Angst vor der Nähe ausredest. Es soll dich nicht mehr in die falsche Richtung lenken. Das traumatisierte innere Kind kann sich an den Erwachsenen wenden, der ebenfalls in dir lebt. Er kann rational denken und handeln. Er weiß und versteht, dass Beziehungen nicht zwangsläufig schlimm sind, sondern etwas Schönes sein können. Dieses innere Gespräch kannst du so führen, als ob du einem Kind die Angst vor fremden Kindern auf dem Spielplatz ausreden wolltest. Du weißt, dass es keinen echten Grund gibt, nicht dorthin zu gehen, dass die Freude am Spiel die Angst überwiegen sollte. Ähnlich ist es auch mit der Angst deines inneren Kindes vor Beziehungen. Die Angst vor dem Ausgeliefertsein sollte dem Glück einer liebevollen Beziehung nicht mehr im Weg stehen. Sei während des Gesprächs liebe und verständnisvoll und sage deinem inneren Kind, dass es heute nicht mehr ausgeliefert ist. Heute gibt es da auch einen Erwachsenen, nämlich dich, der nicht mehr nur alles hinnehmen und ertragen muss, sondern sich im Zweifelsfall auch wehren darf. Blink Nummer 5. In Beziehungen solltest du möglichst oft ehrlich sein und die vorhandenen Erwartungen reflektieren. Eng verbunden mit der Angst vor zu viel Nähe ist bei vielen Bindungsphobikern auch die oft unbewusste Angst vor Erwartungen. Auch diese Angst stammt, wie du schon erfahren hast, aus der Kindheit. Weil bindungsängstliche Menschen ohne Bedingungen geliebt werden möchten, lösen die Erwartungen anderer, besonders in einer Beziehung, bei ihnen meist heftige Abwehrreaktionen aus. Wenn dein Partner möchte, dass du täglich die Wohnung saugst, dann wirst du normalerweise kein Problem haben, ihm zu sagen, ob das für dich okay ist. Als bindungsunfähiger Mensch kennst du hingegen nur zwei Modi. Du erfüllst die Erwartung und wirst geliebt, oder du kommst den Wünschen deines Gegenübers nicht nach und erfährst in der Abhängigkeit eine Verletzung durch Liebesentzug. Dabei heißt es bei Erwartungen selten ganz oder gar nicht. Es geht nicht darum, Erwartungen entweder vollumfänglich zu erfüllen oder ungeliebt zu vereinsamen. Bindungsphobiker müssen begreifen, dass es einen Spielraum gibt. Das gibt ihnen die Möglichkeit, ganz neu zu agieren. Damit das möglich wird, ist es nötig, ganz genau zu beobachten, welche Erwartungen stellt meine Partnerin objektiv an mich, welche bilde ich mir nur ein? Was passiert, wenn ich bestimmte Erwartungen nicht erfülle? Versuche zu beobachten, welche Gedanken und Gefühle diese Erwartungen bei dir auslösen. Auch die richtige Kommunikation hilft Bindungsängstlichen. Und richtig heißt in diesem Fall ehrlich. Am Anfang gibt es meist noch keine Probleme mit der ehrlichen Kommunikation, denn die erste Liebesphase des Bindungsphobikers ist oft stürmisch. Er muss nicht lügen, er ist schließlich wirklich verliebt. Zu viel Nähe ist in dieser Phase des Kennenlernens noch kein Problem. Sobald Bindungsphobiker jedoch zum ersten Mal Beklemmungen spüren, weil die Nähe zu groß wird, werden sie in Gesprächen unklarer, fangen mitunter sogar an zu lügen. Sie müssen nun den Balanceakt meistern, der zwischen bloß nicht zu viel Nähe und die Beziehung irgendwie aufrechterhalten verläuft. Neben kommunikativem Rumgeeiere kommt auch immer wieder die Strategie zum Einsatz, Dinge einfach zu verschweigen. Als Bindungsphobiker steckst du nun im Jein fest. Wenn du so kommunizierst, erreichst du aber mit Sicherheit das Gegenteil von dem, was du wolltest. Anstatt dich in Ruhe zu lassen, will dein Gegenüber mehr von dir. Denn es denkt, dass du dich zurückziehst und dich nicht genug eingebunden fühlst. Dieses Mehr an Zuwendung zwingt dich noch weiter in den Rückzug. Und es entsteht ein Teufelskreis, in dem eure Beziehung über kurz oder lang zerbrechen kann. Verhindern lässt sich das alles ziemlich einfach. Als bindungsängstlicher Mensch solltest du gleich von Anfang an mit offenen Karten spielen und ehrlich kommunizieren. Wenn du dem anderen keine falschen Hoffnungen machst, hast du es langfristig auch selbst leichter. Blink Nummer 6. Partner von Bindungsängstlichen dürfen sich ihren Gefühlen nicht ausliefern. Eine wichtige Frage haben wir bisher nur gestreift. Wie fühlt sich Bindungsangst eigentlich für Partner oder Partnerinnen an? In den letzten beiden Blinks wollen wir daher einmal die Perspektive um 180 Grad drehen. Genauso wie es typische, sich immer wiederholende Verhaltensweisen von Bindungsphobikern gibt, agierst du als Partner oder Partnerin meist ziemlich vorhersehbar. Da sich dein Gegenüber so unerklärlich verhält, sitzt du in einer Achterbahn der Gefühle, heute irre verliebt, morgen total verzweifelt. Und so geht das immer hin und her. Psychologen würden sagen, du erleidest einen emotionalen Kontrollverlust. Du weißt zwar insgeheim, dass die Beziehung dir nicht gut tut, sie eventuell sogar gänzlich aussichtslos ist, aber du kannst die Sache nicht beenden, deine Gefühle sind im Weg. Ex-Partner von Bindungsphobikern geben immer wieder an, sich während der Beziehung so verliebt wie nie zuvor gefühlt zu haben. Die Angst, den sich Entziehenden zu verlieren, macht dich in gewisser Weise liebestrunken. Deine Sinne sind benebelt. Erst nachdem die Beziehung beendet ist, ist es dir wieder möglich, rational zu betrachten, was sich da eigentlich abgespielt hat. Eine Beziehung, in der du dich komplett selbst aufgegeben hast für den anderen, alles getan hast und dennoch bitter enttäuscht wurdest. Emotionaler Kontrollverlust zeigt sich auch darin, dass deine Gedanken nur noch um den bindungsängstlichen Partner kreisen. Wieso will sie mal Nähe und im nächsten Moment wieder Abstand? Wieso will er seine Ruhe, obwohl wir doch den schönsten aller Tage hatten? Ein absoluter Klassiker emotionalen Kontrollverlustes zeigt sich daher auch in der kompletten Aufgabe der eigenen Interessen. Anstatt eigenen Hobbys nachzugehen, grübelst du nur noch über deine Beziehung. Eine Klientin von Stefanie Stahl ist das typische Beispiel. Früher hatte sie es geliebt, stundenlang zu lesen. Doch während sie sich in einer Beziehung mit einem Bindungsphobiker befand, stellte sie fest, dass ihr das Lesen gar keine rechte Freude mehr bereitete. Sie konnte sich kaum noch konzentrieren. Ihre Gedanken waren ständig woanders. Das Ende vom Lied ist in den meisten Fällen das gleiche. Ob Selbstaufgabe oder Dauergrübeln, jegliches Kämpfen treibt den Partner nur noch weiter weg von dir. Doch es gibt auch Mittel und Wege, mit denen du solche Fehler erkennst, bevor sie geschehen. Blink Nummer 7. Rationaler mit der Situation umzugehen hilft oft, manchmal ist aber ein Schlussstrich unumgänglich. Wie wir im vorigen Blink gesehen haben, bist du in einer Beziehung mit einem Bindungsphobiker starken Gefühlen ausgesetzt. Du musst deshalb verhindern, immer tiefer in die Unglücksbeziehung abzurutschen. Auch für dich als Partner oder Partnerin steht ganz zu Beginn die Erkenntnis, dass du eine Beziehung mit einem bindungsphobischen Menschen führst. Etliche Anzeichen dafür haben wir in diesen Blinks gesammelt. Im nächsten Schritt geht es darum, deine Gefühle zu rationalisieren. Du musst dir das eigene Leben zurückholen. Zentral dabei ist, sich rational bewusst zu werden, dass Lebensfreude nicht allein von einer einzigen Beziehung abhängt. Auch Hobbys oder gute Freunde sind wichtig, auch sie haben ihren Platz in deinem Leben. Viele Partner werden im Laufe der Beziehung so eingeschüchtert und verunsichert, dass sie sich nicht mehr trauen, etwas zu verneinen. Du fürchtest dich vielleicht davor, mit einem Nein deine brüchige Beziehung gänzlich zu zerstören und sagst deshalb andauernd Ja, auch wenn du dich eigentlich ganz anders fühlst. Wenn du ein solches Verhalten an dir erkennst, solltest du auch hier für mehr Unabhängigkeit sorgen. Sage ganz klar, was du von dem beziehungsängstlichen Menschen möchtest. Deine beste Freundin hat dich zu einer WG-Party eingeladen? Dann geh unbedingt, zur Not auch allein. Wenn du merkst, wie viel Spaß du auch für dich allein haben kannst, dann ist das ein Booster für dein Selbstbewusstsein. Du merkst, wie gut dir Freiheit tut. Und natürlich gibt es auch Fälle, in denen jede noch so große Verhaltensänderung überhaupt nichts bewirkt. Partner sollten sich klar machen, dass ihr Einfluss auf den Bindungsängstlichen nicht so groß ist, wie sie sich vielleicht wünschen. Du kannst niemanden retten, der nicht gerettet werden will. Lerne deshalb loszulassen, auch wenn das natürlich leichter gesagt ist als getan. Wenn du dich erst in einer Errettungsfantasie verrannt hast, dann wird es noch komplizierter. Auch mit vollem Einsatz ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass du einen bindungsgestörten Menschen gegen seinen Willen von seiner Phobie erlösen kannst. Schaffst du den Absprung aus einer aussichtslosen Beziehung nicht, läufst du Gefahr, am Ende selbst in einer Depression zu landen. Es ist daher unglaublich wichtig, dass du merkst, ab welchem Punkt deine Beziehung nicht mehr zu retten ist. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass Bindungsangst häufig unerkannt bleibt, da sie sich hinter vollkommen unterschiedlichen Gesichtern versteckt. Vom Jäger über den Maurer bis zur Prinzessin verhalten sich Bindungsphobiker im Prinzip aber immer gleich. Sie fliehen und greifen den Partner an, um Nähe zu verhindern und unabhängig zu bleiben. Dabei geschehen viele Reaktionen unbewusst. Sowohl bindungsängstliche Menschen als auch betroffene Partner müssen daher zunächst erkennen, dass eine Bindungsphobie vorliegt. Erst dann wird es möglich, etwas dagegen zu unternehmen. Das waren unsere Blinks zu Jein. Bindungsängste erkennen und bewältigen. Hilfe für Betroffene und deren Partner. Von Stefanie Stahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.